Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse.
Hallo.
Du hast uns einen faszinierenden Artikel geschickt. Es geht um einen Fall, der hinter den Kulissen der deutschen Justiz für richtig Aufsehen gesorgt hat.
Ja, absolut.
Die gescheiterte Wahl der Juraprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht.
Genau.
Und auf den ersten Blick, da denkt man sich, okay, eine anerkannte Staatsrechterin wird für das höchste deutsche Gericht nominiert. Eigentlich eine klare Sache.
Aber der Fall ist eben viel, viel mehr als das. Er ist wie so ein Brennglas, das auf die Bruchlinien in unserer Gesellschaft gerichtet ist.
Mhm.
Der Artikel, den du meinst, zwischen Wissenschaft und Weltanschauung von Kurt Owöll, der argumentiert ja, dass hier was ganz Grundsätzliches auf dem Spiel stand.
Genau das wollen wir heute mal auseinandernehmen. Die Kernfrage, die dieser Text aufwirft, ist ja nicht nur, warum wurde sie nicht gewählt?
Richtig.
Sondern, was passiert, wenn wissenschaftliche Arbeit an den, ja, heißesten gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit plötzlich zum entscheidenden Kriterium wird? Für oder gegen ein hohes Staatsamt?
Ja.
Wir geben hier wie immer die Argumente und die Perspektive des Autors wieder, um das für dich zu beleuchten. Unsere Mission ist es, die Thesen dieses Textes zu verstehen.
Der Autor stellt ja von Anfang an eine ziemlich klare These in den Raum.
Ja.
Er sagt, ihr Scheitern lag nicht an mangelnder juristischer Kompetenz. Die wird ihr ja kaum abgesprochen.
Nein.
Der Knackpunkt sei vielmehr die Sorge vor einer mangelnden politischen Unparteilichkeit gewesen.
Okay, das ist das Stichwort.
Das zentrale Argument des Textes lautet, ihre gesamte akademische Arbeit habe eine so eindeutige Schlagseite, dass bei vielen Abgeordneten einfach massive Zweifel an ihrer Neutralität als zukünftige Richterin aufkamen.
Okay, dann lass uns genau da einsteigen. Der Artikel baut seine Argumentation quasi auf drei Säulen auf.
Mhm.
Erstens die akademische Arbeit als politisches Statement. Zweitens die Rolle der Medien und der öffentlichen Debatte. Und drittens die Aufgabe der Abgeordneten im Wahlverfahren. Fangen wir mal mit der ersten Säule an. Ihre Arbeit.
Genau.
Der Text beschreibt sie ja als Professorin, die sich selbst in der Mitte der Gesellschaft sieht. Der Autor zeichnet aber ein ganz anderes Bild.
Ja, das tut er. Und zwar, indem er eine Liste ihrer Forschungsschwerpunkte und Positionen aufstellt. Und diese Liste, die liest sich aus seiner Sicht fast wie das Inhaltsverzeichnis eines Parteiprogramms.
Oh.
Er argumentiert halt, dass die Summe der Teile hier ein ganz klares Bild ergibt.
Okay, was sind das für Teile?
Er nennt zum Beispiel ihre Haltung zum Schwangerschaftsabbruch, wo sie für eine weitgehende Entkriminalisierung plädiere.
Mhm.
Dann das Ehegattensplitting, das halte sie für verfassungsrechtlich bedenklich und diskriminierend.
Moment, da muss ich kurz einhaken. Sind das nicht einfach die großen, relevanten verfassungsrechtlichen Debatten unserer Zeit?
Absolut, ja.
Man könnte ja auch argumentieren, es wäre eher ein Zeichen von mangelnder Tiefe, wenn eine Staatsrechtlerin zu diesen Themen nichts publiziert hätte. Ist das nicht die Aufgabe der Wissenschaft, genau solche Streitfragen zu analysieren?
Das ist ein absolut zentraler Punkt. Und der Autor würde dir da gar nicht widersprechen, dass jede dieser Positionen für sich genommen legitim und juristisch begründbar ist. Das betont er sogar explizit.
Ach so, okay.
Seine Argumentation zielt auf was anderes ab, auf das Muster. Er führt weiter an, sie setze sich für verpflichtende Frauenquoten ein, halte ein AfD-Verbotsverfahren für geboten.
Ja.
Und vertrete auch bei Themen wie Homeschooling oder Kopftuch im Staatsdienst Positionen, die der Autor alle im, Zitat, links-grünen Spektrum verortet.
Verstehe.
Der Vorwurf des Artikels ist also nicht, dass sie forscht, sondern worüber sie forscht und zu welchen Ergebnissen sie dabei immer wieder kommt. Es sei die ausschließliche Konzentration auf diese eine Seite des politischen Spektrums, die eben den Eindruck einer Agenda erwecke.
Verstehe. Es geht um die Gesamtschau, nicht um das Einzelthema. Und ein Thema hebt der Autor ja besonders hervor.
Richtig.
Weil es seiner Meinung nach in der medialen Debatte unterging, aber eine enorme Sprengkraft hat. Die Gendersprache.
Ja, das ist für ihn ein Schlüsselmoment. Er verweist auf ein Interview von 2022, in dem sie gefordert haben soll, nicht nur das Grundgesetz, sondern alle Gesetzestexte gendergerecht umzuschreiben.
Alle Gesetzestexte?
Alle. Die Begründung laut Artikel, das generische Maskulinum führe zu einer gedanklichen Unterrepräsentation von Frauen.
Puh, das ist natürlich eine Ansage. Das geht ja weit über eine akademische Diskussion hinaus. Das ist ein gigantisches gesellschaftliches Projekt.
Genau das ist der Punkt, den der Text macht. Der Autor zitiert einen anderen Kommentator, der ihr vorwarf, sie wolle das Grundgesetz umkrempeln.
Das ist natürlich zugespitzt.
Sehr zugespitzt, klar. Aber es zeigt, wie diese Forderung im konservativen Lager wahrgenommen wurde. Für den Autor war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Mhm.
Es festigte bei den Kritikern das Bild einer Wissenschaftlerin, die ihre akademischen Thesen als Richterin direkt in geltendes Recht umwandeln würde. Es ging um die Angst vor einer sozusagen Richterin als Aktivistin.
Okay, das ist die erste Säule, die akademische Arbeit als vermeintliches Politikum. Aber das alles blieb ja nicht im Elfenbeinturm.
Nein, überhaupt nicht.
Es explodierte förmlich in der Öffentlichkeit. Und damit kommen wir zur zweiten Säule des Artikels, der öffentlichen Debatte und der Rolle, die der Autor darin sieht. Er verweist da prominent auf einen Auftritt bei Markus Lanz.
Ja, und dieser Auftritt ging laut dem Artikel für sie komplett nach hinten los.
Inwiefern?
Sie habe zwar souverän gewirkt, aber in der Sache argumentativ ausweichend. Ihr Versuch, ihre Positionen als rein wissenschaftlich und unpolitisch darzustellen, sei gescheitert.
Warum?
Weil sie in Allgemeinplätzen verharrte und es nicht schaffte, ihre politische Ausgewogenheit an konkreten Beispielen zu belegen.
Das ist ja eine harte Kritik an ihrem öffentlichen Auftreten, aber der Autor geht ja noch einen Schritt weiter und verbindet das Ganze mit einem der größten Reizwörter unserer Zeit. Cancel Culture.
Ja.
Seine Argumentation dazu ist aber wirklich überraschend.
Ja, er dreht den Spieß komplett um. Er beschreibt es als eine Ironie der Geschichte.
Okay.
Nachdem die SPD sie nominiert hatte, brach aus dem rechten Lager ein regelrechter Shitstorm über sie herein. Die Vorwürfe reichten von extreme Linke bis hin zu Plagiatsvorwürfen.
Und die Ironie ist?
Die Ironie besteht für den Autor darin, dass Brosius Gersdorf nun selbst zum Opfer jener Mechanismen der sozialen Ausgrenzung geworden sei, die seiner Meinung nach einst im linken Spektrum erfunden und etabliert wurden.
Das ist eine steile These. Er sagt also im Grunde, die Methoden, die er dem linken Spektrum zuschreibt, werden nun von der anderen Seite kopiert und gegen eine ihrer prominenten Vertreterinnen angewendet.
Exakt. Er stellt den lauten öffentlichen Aufschrei über die Diffamierung von Brosius Gersdorf, dem aus seiner Sicht Schweigen gegenüber, als in der Vergangenheit konservative Persönlichkeiten auf ähnliche Weise aus Ämtern gedrängt wurden. Seine provokante Schlussfolgerung ist: Ihre eigene laute Gegenwehr und die massive mediale Unterstützung hätten ihre Kandidatur letztlich verbrannt.
Verbrannt?
Weil sie das Bild der Polarisierung und der politischen Kämpferin, das ihre Gegner zeichneten, nur noch verstärkt hätten.
Das ist eine interessante, fast schon zynische Analyse der Mediendynamik. Er sagt also, indem Sie und Ihre Unterstützer sich gewehrt haben, haben Sie den Vorwurf, es ginge hier um Politik und nicht um Recht, unfreiwillig bestätigt.
Das ist eine heikle Logik, ja?
Ja.
Aber aus Sicht des Autors ist das die zwangsläufige Konsequenz. Er argumentiert, dass Cancel Culture kein Monopol einer politischen Richtung mehr sei, sondern ein allgemeines Instrument im politischen Kampf.
Okay.
Brosius Gersdorf sei in seiner Lesart nicht Opfer einer finsteren Verschwörung, sondern einer vergifteten politischen Kultur, an deren Etablierung ihr akademisches und politisches Umfeld selbst mitgewirkt habe.
Okay. Das war die öffentliche Schlacht, aber am Ende wurde die Entscheidung ja nicht in einer Talkshow getroffen, sondern im Bundestag.
Richtig.
Und damit kommen wir zur dritten Säule im Text, der Rolle der Politik und der Abgeordneten. Insbesondere die CDU-Abgeordneten, die ihre Wahl verhindert haben, standen ja massiv in der Kritik.
Und der Autor nimmt sie vehement in Schutz. Er weist den Vorwurf, sie hätten sich von rechter Propaganda oder einem Shitstorm beeinflussen lassen, scharf zurück.
Sondern?
Stattdessen pocht er auf Artikel 38 des Grundgesetzes, das freie Mandat. Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen und ihren Wählern verpflichtet.
Und diese Zweidrittelmehrheit für die Wahl ist ja kein Zufall. Die ist ja genau dafür da, um sicherzustellen, dass ein Verfassungsrichter breites Vertrauen über die Parteigrenzen hinweg genießt.
Genau das ist der Hebel seiner Argumentation.
Okay.
Er leitet aus dem freien Mandat und dieser hohen Hürde ab. Wenn eine Kandidatin Positionen vertritt, die dem Wertekanon der eigenen Wählerschaft fundamental widersprechen, dann ist es nicht nur das Recht, sondern die demokratische Pflicht der Abgeordneten, mit Nein zu stimmen.
Verstehe.
In dieser Logik ist das Nein also keine Unterwerfung unter Druck von außen, sondern die legitime und verantwortungsvolle Ausübung ihres Mandats. Sie haben quasi gesagt, dieses breite Vertrauen, das die Verfassung fordert, sehen wir bei dieser Kandidatin nicht mehr als gegeben an.
Der Artikel erwähnt in dem Zusammenhang auch eine Rede der grünen Fraktionsvorsitzenden Britta Hasselmann. Wie passt die für den Autor ins Bild?
Für ihn ist diese Rede der letzte Beweis. Er beschreibt sie als wütend und emotional. Und seiner Meinung nach hat genau diese emotionale Verteidigung die Sorgen im bürgerlichen Lager eher noch bestärkt.
Anstatt sie zu zerstreuen.
Genau. Die Rede war für ihre Gegner der letzte Beleg dafür, dass es hier eben nicht um eine neutrale Juristin ging, sondern um eine hochpolitische Personalie, die mit aller Macht verteidigt werden musste.
Und das Ende der Geschichte kennen wir. Der Druck wurde zu groß.
Richtig. Der Artikel schließt mit der Information, dass Frauke Brosius-Gersdorf am 7. August 2025 ihre Kandidatur zurückzog.
Ja.
Die offizielle Begründung, sie wolle das Amt und das Gericht nicht beschädigen.
Okay.
Für den Autor ist es dann aber eine ironisch wirkende Randnotiz, dass sie in ihrem Rücktrittsschreiben explizit betonte, SPD, Grüne und Linke hätten hinter ihr gestanden.
Was für ihn
unterstreicht, ob beabsichtigt oder nicht, ein letztes Mal genau die politische Verortung, die der eigentliche Kern der Kritik an ihr war.
So, fassen wir mal zusammen. Der Artikel, den du uns geschickt hast, zeichnet das Bild einer Wahl, die aus Sicht des Autors nicht an juristischen Finessen, sondern am schwindenden Vertrauen in politische Neutralität gescheitert ist.
In einer, wie er sagt, hyperpolarisierten Welt, ja?
Genau. Der Ternvorwurf ist, dass die Summe ihrer wissenschaftlichen Arbeit als politische Agenda gelesen wurde.
Was hier aber faszinierend ist und weit über diesen Einzelfall hinausgeht, ist die grundsätzliche Frage, die der Text damit aufwirft. Er beschreibt ja eine beunruhigende Entwicklung. Die Zone, in der sich öffentliche Intellektuelle und Akademiker als neutral bewegen können, wird scheinbar immer kleiner.
Ja.
Die reine Beschäftigung mit den kontroversesten Themen unserer Zeit, eigentlich eine Kernaufgabe der Wissenschaft, wird hier selbst zu einem kontroversen, disqualifizierenden Akt.
Genau. Der eigentliche Kern der Sache hier ist ja nicht der Fall Brosius-Gersdorf, sondern die Frage, wie wählen wir in Zukunft überhaupt noch Richter für unsere höchsten Gerichte aus?
Ja, wie?
Wenn schon die akademische Auseinandersetzung mit den relevanten Fragen unserer Gesellschaft als parteiisch interpretiert werden kann, wird es doch immer schwieriger, Kandidaten zu finden, die dieses Ideal der Überparteilichkeit verkörpern können.
Der Artikel impliziert ja, der ideale Kandidat wäre vielleicht jemand, der sich von den heißesten politischen Eisen bewusst fernhält. Aber wollen wir das wirklich?
Eine gute Frage.
Ein Richter am Verfassungsgericht, der zu den dringendsten Fragen unserer Verfassung lieber geschwiegen hat, um seine Weste weiß zu halten. Es ist ein echtes Dilemma.
Absolut.
Der Artikel plädiert für Richter, die mit beiden Händen auf der Waage stehen und nicht, wie er es formuliert, mit einer auf dem Herzen und der anderen im ideologischen Lager. Aber diese Balance zu finden und nach außen glaubhaft zu vermitteln, scheint in unserer heutigen Öffentlichkeit fast unmöglich geworden zu sein.
Und das wirft eine letzte Frage auf, über die du nachdenken kannst und die mich seit der Lektüre des Artikels nicht mehr loslässt.
Okay.
Wir verlangen von unseren Spitzenjuristen, dass sie sich intensiv mit den komplexesten und brisantesten Themen unserer Zeit auseinandersetzen. Gleichzeitig erwarten wir von ihnen eine fast übermenschliche Neutralität.
Mhm.
Was aber, wenn in einer Welt der Filterblasen und festgefahrenen Lager jede tiefgehende Analyse unweigerlich als Parteinahme gelesen wird? Müssen wir dann unsere Vorstellung von Neutralität neu definieren oder akzeptieren, dass die Suche nach dem perfekten, unpolitischen Richter vielleicht eine Illusion ist?